Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln. Halleluja!
Amen!
Amen, Amen! Preis dem Herrn! Seine Gnade fällt auf uns wie der Regen. Ist es herrlich? Da dürfen wir uns freuen mit den Kindern. Wunderbar. Nochmal zusammenfassend. Wir wollen die Gemeinde mitnehmen im Studium des Wortes Gottes. Wir wollen starten. Ich hoffe, dass es kommende Woche funktioniert, so wie der Gunti und der Paul das dann im Griff haben. Organisatorisch wollen wir miteinander gemeinsam das Gleiche lesen. Wir wollen starten mit dem Römerbrief und wir werden dann in jedem Fall den gesamten März hindurch den Römerbrief gemeinsam durchlesen, Vers für Vers, sodass wir am Ende des März durch sind mit dem Römerbrief und werden dann im ersten Sonntag im April dann einen Gottesdienst haben, wo jeder das, was er verstanden hat aus diesem vergangenen Monat, aus der Lesung des Römerbriefes für sich empfangen hat, ganz pragmatisch fürs Leben, als für uns als Ratschlag. So, bevor wir starten, folgendes Bibelwort. Also gibt es jetzt keine Verdammnis. Es gibt jetzt keine Verdammnis. Für die, die in Christus Jesus sind. Bist du in Christus Jesus? Dann gibt es für dich keine Verdammnis. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, es gibt ein geistliches Gesetz des Lebens in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es gibt in diesem Universum das Gesetz der Sünde und des Todes. Aber das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat uns frei gemacht. Und das können wir selber nicht. Das ist das Werk Gottes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird, in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Geschwister, lasst uns nach dem Geist wandeln, nicht nach dem Fleisch. Wenn wir heute uns überlegen, was ist denn unser Kampf, was ist denn unser Leiden, als Christen heute, genau das, dass wir das Fleisch überwinden, dass wir unser Fleisch leiden lassen. Durch die Kraft des Geistes. Amen, himmlischer Vater, wir freuen uns, dass du uns durch deinen Heiligen Geist heute dein Wort offenbarst und dass es uns in die Freiheit hineinführen wird, in die Freiheit des Gesetzes, des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Amen. Halleluja. Amen. Freust du dich? Ich freue mich. Halleluja. Gott ist die Liebe. Und seine Gnade fällt wie der Regen auf uns. Wir haben es nicht verdient, es fällt auf uns. Es ist herrlich. Wir sind Kinder Gottes. Sind wir auch schon Söhne Gottes und Töchter Gottes? Gute Frage. Gut, dass du die gestellt hast. Sehr gute Frage. Ein neuer Mensch in Christus. Was bedeutet es, ein neuer Mensch zu sein? Wir wollen halt was ganz Grundsätzliches mal wieder auffrischen. Irgendwie, ich habe eigentlich an was anderes gedacht, aber dann kam dann doch gestern der Impuls, wieder mal was ganz Grundsätzliches. Es ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir immer wieder mal auf die Fundamente achten, auf die Fundamente unseres Christseins. Was bedeutet es, ein neuer Mensch zu sein? Der neue Mensch ist der wiedergeborene Mensch im Unterschied zu dem alten Menschen. Es ist so interessant, wo der Nikodemus als Oberster, der Pharisäer und Lehrer in der Nacht sich zu Jesus pirscht und sagt, Herr, wir wissen, du bist ein Lehrer vom Himmel gekommen. Wie können wir ewiges Leben empfangen? Und er sagt ihm Jesus was Interessantes. Und das wollen wir hier miteinander nochmal neu auffrischen. Also müssen wir uns zunächst den alten Menschen anschauen. Ich habe immer zu meinen Mitarbeitern gesagt, zum Beispiel zu den Verkäufern, wenn wir überlegen, was bedeutet es, ein Verkäufer zu sein, dann lernen wir es am besten, wenn wir sagen, was bedeutet es, kein Verkäufer zu sein. Und so, glaube ich, verstehen wir, was der Unterschied des neuen Menschen ist, wenn wir uns zunächst den alten Menschen anschauen. Dann können wir es besser unterscheiden. Der Ausdruck alter Mensch bedeutet alles, was der Mensch in Adam war. Sowohl moralisch als auch rechtlich. Wenn Jesus unser Herr ist, haben wir das Recht, sagt die Schrift, Kinder Gottes genannt zu sein. Das Recht, das ist ein verbrieftes Recht von Gott. Wir sind Kinder Gottes. Also nicht nur moralisch, sondern auch rechtlich. Der Mensch des alten Lebens ist die verderbte menschliche Natur, die angeborene Neigung zum Bösen in allen Menschen. Mit Geburt, durch die Geburt, sind wir automatisch Nachfolger von Adam. Und das wohnt das Böse in uns. Wenn du sagst, ja, auch bei den Kindern, ja, also die Kinder, die können schon ganz schön auch diese verderbte menschliche Natur ausleben. Und da ist es unsere Verantwortung, die Kinder auch zu erziehen, in die richtige Richtung zu bringen, weil das, was in uns angelegt ist, von Natur her, ist diese verderbte menschliche Natur. Wie ist das zustande gekommen? Gott hat doch uns wunderbar, großartig gemacht. Wie kam das zustande? Diese Natur hat der Mensch angenommen, als er sündigte und durch die Sünde von Gott getrennt werden musste, dass Sünde vor Gott nicht bestehen kann. Sünde kann vor Gott nicht bestehen. Der sündige Mensch kann vor Gott nicht bestehen. Und im Alten Testament mussten die Tieropfer opfern, damit diese Sünde bedeckt war. Und schließlich ist Gott in seinem Sohn stellvertretend für uns den Tod gestorben, den du und ich verdient haben. Und aufgrund dessen sind wir aus Gottes Perspektive gerecht, weil das Blut Jesu Christi vergossen worden ist für dich und für mich. Also wir sind gerecht, nicht weil wir so gut sind und so herrlich sind und so geistlich sind, sondern weil das Blut Jesu Christi uns gereinigt hat von aller Ungerechtigkeit. Und da heißt es hier in Johannes 8,44, sagt Jesus persönlich, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Schauen wir uns diese Welt an. Die Begierden des Teufels lebt diese Welt aus. Weil der Teufel ist der Regent über diese Welt. Und wenn wir glauben, wir könnten diese Welt verbessern, wenn wir Weltverbesserer sein wollen, werden wir scheitern. Weil unser Auftrag ist, die Menschen aus dieser Welt herauszurufen. Von der Finsternis zum Licht. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit. Der Teufel hat den Menschen zerstört, getötet, geistlich getötet, indem er die Sünde in sein Leben brachte. Und die Sünde hat den sündigen Menschen von dem heiligen Gott getrennt, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater dasselbe. Also wenn du lügst, wenn du glaubst, du müsstest jetzt eine Notlüge verwenden, dann musst du wissen, dann ist eben gerade in dem Moment dein Chef in der Sekunde der Teufel. Weil Gott ist die Wahrheit. Also lass dir von Gott die Kraft geben, nicht mehr zu lügen. Weil damit hat der Teufel wieder Anrechte. Und du bewegst dich ein Stück raus aus dem Schutz Gottes. Du hast ein Blatt Papier, Adnan. Gibst du mir das einmal schnell? Der Teufel kann uns nicht angreifen. Wir sind in Christus. Aber wenn wir uns wegbewegen, wenn wir uns herausbewegen, hat der Teufel Angriffsfläche. Wenn wir sündigen, bewegen wir uns aus dem Schutz Gottes heraus. Und je mehr wir sündigen, umso mehr. Und der Teufel hat volle Rechte, uns anzugreifen. Und das ist so wichtig, dass wir wirklich konsequent sind, dass wir sagen, nein, ich habe es nicht nötig zu lügen. Ich habe den Mut zur Wahrheit. Ich muss nicht immer alles sagen, aber was ich sage, muss die Wahrheit sein. Und jeder Mensch ist die Wahrheit wert. Das Schlimmste, was wir einem Menschen antun können, ist, wenn er uns nicht die Wahrheit wert ist, wenn wir ihn belügen oder ihm nicht das sagen, was für ihn wirklich wichtig ist. Also, wir schauen uns noch weiterhin den alten Menschen an. Der alte Mensch ist in den Augen Gottes seiner Stellung nach gekreuzigt. Gott sagt, ich bin doch in meinem Sohn bereits ans Kreuz gegangen. Lieber Mensch, nimm doch das aus Gnade an, im Glauben. Wir sind der Stellung nach, ist dieser alte Mensch aus Gottes Perspektive gekreuzigt und der Gläubige wird aufgefordert, diese Tatsache in seiner Erfahrung auszuleben. Aber da werden wir feststellen im Laufe des Gottesdienstes, dass wir nicht in der Lage sind und dass wir Hilfe brauchen und dass das ein Kampf ist, ein Kampf gegen unser Fleisch. Und da leidet unser Fleisch. Und dieses Leiden müssen wir durchstehen, ertragen. Und ganz bestimmt damit zu rechnen und konsequent den alten Menschen abzulegen, den neuen Menschen anzuziehen. So wie man ein Kleidungsstück wechselt, so können wir den neuen Menschen anziehen. Es heißt hier in Kolosser 3,5, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Wir sagen immer wieder in unserer Gemeinde, wir sagen immer wieder, das Wort Gottes sagt uns, das Fleisch muss ans Kreuz. Ohne persönliches Kreuz keine persönliche Auferstehung. Ja, Christus ist am Kreuz für uns gestorben. Aber es geht um Leben für Leben. Das ist die eine Seite des Kreuzes. Gell? Die andere Seite ist, wir kreuzigen unser Fleisch. Wir nehmen unser Kreuz auf uns, aus seiner Kraft, aus Liebe zu ihm. Wir kreuzigen diesen alten, verderbten, diese alte, verderbte Natur, unser Wesen im Fleisch. Er sagt, tötet nun eure Glieder. Was heißt es? Töten heißt töten. Ich habe jemanden das Wort der Woche geschickt, ein Geschäftspartner, mit dem ich arbeite. Also, haben Sie es gelesen? Ja, ja. Haben Sie es verstanden? Ja. Aber eine Frage hätte, was heißt es? Ich bin geschlachtet worden. Sag ich, das heißt nicht, du bist geschlachtet worden, sondern Jesus Christus ist gemeint. Du bist geschlachtet worden, hast für Gott erkauft, aus allen Sprachen, Nationen und so weiter, Menschen für Gott erkauft. Also du bist nicht geschlachtet worden, du musst dich selber ans Kreuz bringen. Manchmal kann es gar nicht so um die Ecke denken. Gell? Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzen, den sie ist. Unser Fleisch schreit und wehrt sich und leidet. Und es muss leiden, es muss leiden. Wir müssen sagen, nein, nein, ich nehme jetzt keinen Kredit auf, um einen Urlaub zu genießen, den ich mir nicht leisten kann. Ich leide jetzt in der Seele, indem ich jetzt darauf verzichte. Weil das Leiden kommt ja später, wenn dann der Ratenkredit zurückzuzahlen ist. Das ist nur verlagertes Leiden. Gell? Das ist ein Irrtum, dass wir nicht leiden müssten. Das Leiden ist umso höher, weil die Zinsen für solche Kredite auch hoch sind. Also leide lieber jetzt, verzichte drauf, dann leidest du später nicht. Das ist mit dem Essen das Gleiche. Gell? Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Um dieser Dinge willen, weil wir unsere Glieder nicht töten, weil wir unser Fleisch nicht überwinden, weil wir unser Fleisch nicht kreuzigen, weil das Fleisch dominiert statt der Geist. Und es erlaubt Gott nicht. Unter denen seid auch ihr eins gewandelt. Wir brauchen uns gar nichts vormachen. Wir waren nicht besser. Aber heute sind wir besser. Das stimmt nicht. Diese Phrase, besser sind wir nicht. Doch. Weil Christus in uns Gestalt gewinnt. Deshalb sind wir besser, nicht unser Fleisch. Unser Fleisch muss ans Kreuz. Unter denen seid auch ihr eins gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Römer 6,3, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft wurden? Darf ich mich fragen, wer ist noch nicht getauft auf Christus Jesus? Alle. Ah, da hinten haben wir noch eine arme Seele, die noch nicht getauft ist. Also müssen wir irgendwann einmal eine Taufe anberaumen und hoffen wir, dass noch viele neue dazukommen. Gell? Da freuen wir uns drauf. Die Taufe ist schon ein wichtiger Akt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass wir jetzt ganz mit Christus quasi gestorben sind und mit ihm auferstanden sind zu einem neuen Leben. So viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind. Wir sind mit Christus quasi gekreuzigt, mit ihm begraben, gestorben, begraben und auferstanden zu einem neuen Leben. Und das macht die Taufe aus, dieses Untertauchen und Hochkommen. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Wenn wir unser Fleisch nicht kreuzigen, wenn unsere alte Natur nicht begraben wird, wenn sie nicht gestorben ist, kann nichts Neues kommen. Wir haben es letzten Sonntag gehört vom Adnan, dass wir auch von dem vierfältigen Ackerfeld haben wir zwei Böden, die zwar Leben entwickelt haben, wo das Korn quasi Frucht gebracht hat, Leben gebracht hat, aber keine Frucht. Und so ist die Pflanze wieder gestorben. Und so, das ist wichtig. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, sagt der Herr Jesus, und stirbt, kann es nichts hervorbringen. Unsere alte Natur muss sterben. Unser Fleisch muss unter das Kreuz und unser Geist muss unser Leben dominieren. Unser Denken, Reden und Tun muss vom Geist dominiert werden. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Aus dem Grunde ist diese ganze menschliche Philosophie, Religion und so weiter vollkommen nutzlos. Ob Humanismus, ob Buddhismus, ob Hinduismus, ob Shintoismus, es ist eigentlich ganz egal. Es ist alles das Gleiche. Der Mensch möchte sich am Schopf nehmen und selber aus dem Sumpf ziehen. Wenn wir in Christus Jesus nicht neue Menschen werden, wenn der Geist Christi in uns nicht neues Leben hervorbringt, sind wir verloren. Wir können es nicht. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, geht es noch deutlicher? Nein. Damit der Leib der Sünde abgetan sei, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Und das ist das Interessante. Im Zusammenhang sagt uns das Wort Gottes, wer im Fleisch gelitten hat, hat aufgehört mit der Sünde. Und deswegen muss manches Mal Gott uns Leiden zumuten, damit wir aufhören mit der Sünde. Der neue Mensch ist der wiedergeborene Mensch im Unterschied zu dem alten Menschen. Und da habe ich gestern, so wie es üblich ist beim Adnan, so nach 22 Uhr noch inspirierenden Gedanken bekommen. Dachte, das kann ich jetzt nicht so links liegen lassen. Und hier ist er. Der neue Mensch ist der neue, wiedergeborene, von Gott geschaffene Geist, der inwendige Mensch aus dem letzten, dem zweiten Adam. Wir haben den ersten Adam und den zweiten Adam. Der erste Adam ist der Adam mit seiner Eva. Der zweite ist Jesus Christus. Und aus diesem Geist, aus dem Geist Christi, sind wir von Gott neu geschaffen, haben wir ein neues geistliches Leben in uns. Der erste Adam ist das Haupt der alten Schöpfung. Woher wissen wir das? Weil Gott sagte zu ihm, er soll die Tiere benennen. Und wie er sie benennt, so sollen sie heißen. Also Adam, der erste Adam, ist das Haupt der alten Schöpfung. Gott hat diese Welt geschaffen und hat sie dem Adam übergeben. Und Adam war in dem Moment der Besitzer dieser Welt und der Herrscher über diese Welt. Und der Teufel, der hat es natürlich mit Argusaugen beäugt und hat sich überlegt, wie kann ich diesen Menschen, dem Gott so vertraut, dass er ihm ein ganzes Universum anvertraut, wie kann ich den von Gott wegbringen? Weil er hat ja diese Sünde der Rebellion, der Auflehnung gegen Gott in sich. Er wollte ja immer schon wie Gott sein. Und er sagt dazu Adam, keineswegs werdet ihr des Todes sterben, ihr werdet sein wie Gott. Ach, wie Gott. Und wie viele wollen heute wie Gott sein? Wollen den Plan Gottes, wenn wir in der Offenbarung lesen, ich sage nur ein Beispiel, was passieren wird in der Zukunft? Ja, Israel wird einen Tempel bauen. Für wen? Für den Antichristen. Weil er wird sich in der Mitte der Trübsalzeit in diesen Tempel setzen. Und Israel muss in höchster Not flüchten, weil der Antichrist diesen Friedensbund mit Israel nach 3,5 Jahren brechen wird. Und viele, viele, viele Juden werden umkommen. Das ist die Absicht Gottes in dem großen prophetischen Buch der Offenbarung Jesu Christi geoffenbart. Jetzt gibt es Menschen, die wollen das verhindern. Die wollen die Pläne Gottes nicht zustande bringen. die wollen Israel vorher retten. Glauben wir, wir könnten Gott spielen, indem wir Dinge tun, die Gott anders geplant hat? Wir können Israel nicht retten. Wir können diese Welt nicht retten. Wir können nur eines tun. In Jesu Namen, lasst euch doch versöhnen mit Gott. Herausrufen aus der Finsternis zum Licht. Das ist unser Auftrag, Geschwister. Lasst uns nicht verwirrt werden. Lasst uns nicht ablenken. Lasst uns nicht wieder mit der Ursünde spielen, zu sein wie Gott. Wir sagen, was richtig und falsch ist. Die Frage ist ja, hat der Bonhoeffer einen Fehler gemacht oder nicht? Überleg mal. Frage, wenn dieses Attentat von Gott geplant und beauftragt gewesen wäre, hätte das scheitern können? Hätte das scheitern können, wenn es doch von Gott beauftragt wäre? Nie und nimmer. Nie und nimmer. Jede menschliche Regierung ist von Gott eingesetzt und besteht so lange, wie Gott es will und nicht, wie wir es wollen. Der Bonhoeffer war ein super Vorbild, auch für mich. Aber da hat er einen Fehler gemacht. Der Luther ist ein super Vorbild für uns beide. Aber da hat er große Fehler begangen. Schauen wir das Ende einer Sache, musst du anschauen. Und wir müssen uns disziplinieren, bei der Wahrheit bleiben, weil der Teufel, er ist so geschickt, uns in die Irre zu leiten. Und die Ursünde, die lockt, ihr werdet sein wie Gott. Und jetzt spielen wir Gott. Und jetzt retten wir diese Welt. Was für eine Hybris. Schöpfung, das heißt alles, was Gott geschaffen hat, die Erde und was darauf ist. Oder Plan Gottes war, dass die Regierung des tausendjährigen Reiches, des dritten Reiches, beendet ist, hat es er beendet. Gott hat es beendet. Wir müssen nicht in Gottes Handwerk pushen. Wir sollen für die Regierung beten. Jedes Volk hat die Regierung, die es verdient. Wir müssen für die Regierung beten, dass Gottes Wille zustande kommt. Das ist unser Auftrag. Und Geschwister, da müssen wir hochsensibel bleiben. Müssen wir aufpassen. Hierzu ein interessanter Vers. 1. Korinther 15, 45. Dasselbe zeigt ein Vergleich zwischen Adam und Christus. Adnan, vielen Dank. Dasselbe zeigt ein Vergleich zwischen Adam und Christus. Unser jetziger Körper entspricht dem, den Adam, der erste Mensch, bekam, als Gott ihn, wie die Schrift sagt, zu einem lebendigen Wesen machte. Gott blies den Odem Gottes in sein Leben und er wurde lebendig. Und das, was Gott hineingeblasen hat, dieses göttliche Leben, dieser Teil des Geistes Gottes, der hat Adam verlassen bei der Sünde. Und so war er lebendig tot. Tod aus biblischer Sicht getrennt von Gott, weil der Geist Gottes nicht mehr in ihm war. Unser jetziger Körper entspricht dem, den Adam, der erste Mensch, bekam, als Gott ihn, wie die Schrift sagt, zu einem lebendigen Wesen machte. Unser künftiger Körper hingegen entspricht dem, den Christus, der letzte Adam, bei seiner Auferstehung bekam. Christus, der uns durch seinen Geist lebendig macht. Durch den Geist Christi sind wir lebendige Wesen. Aus Gottes Perspektive. Körperlich sind wir lebendig. Aber nicht aus Gottes Perspektive. Aus Gottes Perspektive sind wir so lange tot, wie wir den Geist Christi nicht in uns haben. Er ist ein neuer Mensch. Warum? Weil er teilhaftig geworden ist der göttlichen Natur. Weil jetzt Christus in uns lebt. Weil Christus der Erstgeborene jetzt ist unter vielen Geschwistern. Weil wir Wiedergeborene sind, aus Gottes Geist neu geboren, neu geschaffen und des göttlichen Lebens und weil in keiner Weise der alte Mensch etwa neu gemacht oder verbessert wurde. Hier gibt es nichts zu reparieren. Das Alte muss sterben. Gott macht alles neu. Er wird sogar einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Gott ist der Schöpfer des Universums. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Wir haben es im Wort der Woche geschrieben. Was mischen wir uns ein in die Dinge dieser Welt, wo wir doch nicht mehr von dieser Welt sind? Stellt euch mal vor, der amerikanische Botschafter würde nach Berlin reisen und bei der Kanzlerin auf den Tisch hauen und sagen, ihre Flüchtlingspolitik und dies und dies und dies, das ist alles nichts. Ihre Sozialpolitik ist total daneben. Die würden sagen, ja, was ist mit dir los? du hast die Interessen Amerikas hier zu vertreten. Die Politik Deutschlands, die bestimmen wir. Wir sind gewählt vom Volk als Vertreter des Volkes. Was hast du hier zu suchen? In der Politik unseres Landes hast du überhaupt nichts reinzureden. Was haben wir reinzureden in einer Welt, in der wir lediglich Fremde und Gäste sind? Botschafter einer anderen Welt des Himmels, Botschafter an Christi Stadt. Was ist unser Auftrag? Wir haben es ganz klar geschrieben im Wort der Woche. Für die Regierung zu beten, damit der Wille Gottes zustande kommt. Nicht gegen die Regierung zu opponieren oder sogar zu putschen. Das ist nicht unser Auftrag. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was da auf der Erde ist. Unser Kampf ist das Gebet. Der geistliche Kampf im Gebet. Vater, in Jesu Namen, dein Wille geschehen. Wie funktioniert das? Wir haben Gemeinschaft mit Gott. Gott inspiriert uns mit seinem Willen und wir beten diesen Willen in Existenz. So funktioniert Gebet. Mein Wort, sagt Gott, wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern wird ausrichten, wozu es gesandt ist. Wo kommt denn der Glaube her? Aus dem Wort Gottes. Wo kommt denn der Glaube her, dass ich zu diesem Berge sprechen kann? Hebe dich und wirf dich ins Meer. Weil Gott gesagt hat, ich möchte, dass du diesen Berg ins Meer versetzt. Wenn das Gott mir sagt, dann wird der Berg sich versetzen. Wenn er es nicht gesagt hat, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Da oben muss unser Interesse sein, weil wir in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt sind. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus und Gott. Verstehen wir das, Geschwister? Wir sind gestorben für diese Welt. Wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Und jetzt kommt ein Geheimnis. Jetzt kommt ein Geheimnis, das uns hier geoffenbart wird. Das habe ich selber erst entdeckt, indem ich die Botschaft gestern vorbereitet habe. Das ist ein interessantes Geheimnis. Ich sage es dir gleich. Der neue Mensch ist Christus, der in dem Gläubigen Gestalt gewinnt. Der neue Mensch ist der Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Christus, du bist der Christus, du bist Teil des Christus. Du bist ein Glied am Leib Christi, er ist das Haupt und wir sind sein Leib. Und du bist ein Glied, du bist der Christus wohnt in dir. Durch seinen Geist, jetzt ist er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern. Sibylle, auch Schwestern. So, und jetzt kommt der Kampf der beiden Naturen, der Natur Satans und der Natur Christi, weil in unserem alten Wesen, in unserem Fleisch, haben wir die Natur Adams. In unserem neuen Leben, in unserem Geist, haben wir die Natur Christi, des letzten Adams. Im Fleisch die Natur des alten Adams, des ersten Adams. Römer 7, 18, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wie können wir glauben, religiöses Fleisch auszuleben? Religiöse Leistung zu bringen, das ist Hochmut. Das ist Hochmut. Sich selber dann noch zu geißeln und so weiter, das ist Hochmut. Wir glauben, wir könnten uns, indem wir uns selber geißeln, uns frömmer machen. Nein, es gibt nur eines. Du hast neues Leben empfangen vom Geist Christi oder du bist der alte Adam, du bist verloren. Dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, sagt der Paulus. Ist interessant, wenn man den Römerbrief 5, 6, 7, 8, 8 ist Gott sei Dank die Erlösung, 5, 6, 7 ist der Kampf, da merken wir, wie Paulus kämpft. Ich freue mich, wenn wir im März den Römerbrief lesen, weil das wird uns ganze Dimensionen offenbaren. Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Mein Fleisch kann es nicht, denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ist wie bei einer Tube. Was da drin ist, kommt nur raus, wenn du drauf drückst. Was wirklich in unserem Fleisch wohnt, merken wir, wenn wir unter Druck kommen. Dann merken wir, welcher Natur wir sind. Und das müssen wir töten. Das müssen wir überwinden. In dem überwinden wir weit durch Christus Geist in uns. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnen die Sünde. Und es gibt hier dieses Gesetz der Sünde und des Todes. Gott hat uns seine Gebote gegeben, hat uns gesagt, was richtig ist und was falsch ist. Aber hier ist die Sünde und sie kann dieses Gebot nicht erfüllen und ist damit in Gefangenschaft. in Gefangenschaft der Sünde. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Die Kraft der Sünde ist das Wort Gottes. Das ist die Kraft der Sünde. Weil das Wort Gottes die Sünde verdammt. Und durch die Sünde kommen wir in Gefangenschaft. Aber Gott sei Dank in Christus Jesus, er hat uns befreit. Denn ich habe nach dem inneren Menschen, nach meinem neugeschaffenen Geist, Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes, meines Geistes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Gefangenschaft. Gefangenschaft. Selbstverdammnis. Getrennt von Gott und der Teufel mit allen seinen Möglichkeiten. Wir sind ihm ausgeliefert. Wenn wir nicht Buße tun, wenn wir Buße tun und Gott um Vergebung bitten, kommen wir unter den Schutz Gottes wieder. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Ja, da haben wir es doch. Der Paulus hat es am Montag richtig krachen lassen, am Sonntag hat er dann wieder im Geist gehandelt. Nein, er sagt, er hat sein Fleisch gekreuzigt. Es gibt keinen anderen Weg, Geschwister. Unser Fleisch muss ans Kreuz. Ohne persönliche Kreuzigung keine persönliche Auferstehung. Unser Fleisch muss ans Kreuz. Wenn jemand sagt, das Kreuz Christi, der Tod Christi am Kreuz ist ausreichend, das ist eine Lüge. Warum? Weil es nur eine Halbwahrheit ist. Und eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Das ist eine Lüge. Wenn wir unser Fleisch nicht kreuzigen, werden wir das Reich Gottes nicht sehen. Das ist eine Illusion, das ist eine Lüge. Das gibt das ganze Wort Gottes von vorn bis hinten nicht her. Römer 8,5, denn die nach dem Fleisch sind, wenn wir uns vom Fleisch, das Zentrale bei uns ist unser Wille. Gott möchte durch seinen Geist, durch seine Liebe, durch die Kraft der Liebe auf unsere Willensfunktion. Der Teufel über unsere Sinne und Triebe. Augenlust, Fleischeslust, hoffärtiges Leben. Irdisch, menschlich, satanisch. Der Teufel möchte an unseren Willen heran und Gott möchte an unseren Willen heran. Und die Frage ist, wer gewinnt diesen Kampf in uns? Der Geist oder das Fleisch? Und je nachdem geht es uns. Und wenn wir es übertreiben, könnte es sein, dass wir selber ausgestiegen sind auf dem Bus in die Ewigkeit. Ausgestiegen sind. Der Heilige Geist uns verlassen hat. Denn die Gesinnung des Fleisches ist tot. Die Gesinnung des Fleisches ist tot. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Leben und Frieden. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Es ist 3/4, wir werden ein paar Minuten überziehen, ist das okay? Kommen wir noch ein Bierball. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Verstehen wir? Dieser Kampf. Und unser Fleisch muss leiden. Und je mehr es leidet, umso kraftloser wird es. Und umso mehr der Geist die Oberhand gewinnt, umso mehr werden wir im Geist wandeln. Wenn wir im Geist leben, wenn wir den Geist Christi empfangen haben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Der Heilige Geist wird Wege finden, dich zu überführen. Er findet Wege bei mir. Manchmal spricht er direkt durch den Atem an, direkt in mein Herz. Und ich sage, Herr Jesus, danke, dass du jetzt den Atem benutzt hast, mich so zu überführen von dieser Sünde, die ist mir gar nicht aufgefallen. Vielen Dank. Und darum brauchen wir uns untereinander. Wir brauchen die Gemeinschaft. Es geht doch nicht nur um die richtige Lehre. Es geht um die Gemeinschaft im Heiligen Geist mit Gott und untereinander. Wir brauchen uns, Geschwister. Wir sind verloren ohne im Schulterschluss miteinander. Wir brauchen uns. Wir dürfen die Versammlung der Heiligen nicht verlassen. Wir müssen füreinander einstimmen, füreinander beten, füreinander da sein. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, wer hat Jesus von den Toten auferweckt? Der Vater. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Unser Leib stirbt jeden Tag mehr. Er ist verloren, er ist nicht zu retten, da gibt es auch nichts zu reparieren. Wir werden jeden Tag schwächer, brauchen Brillen, haben Schweißfüße, Mundgeruch, Haarausfall. Unser Körper ist nicht zu retten. Er ist nicht zu retten. Wir dürfen ihm keine Autorität geben, weil er wird vermodern. Er wird vermodern. Unser Fleisch hat keine Bedeutung für die Ewigkeit. Es wird vergehen. Du bist aus Erde gemacht, zur Erde wirst du wieder. Das ist so. Also müssen wir uns vom Geist leiten lassen, nach dem trachten, was oben ist. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Der einzige Mensch, der nicht gezwungen ist zu sündigen, ist der neugeborene, wiedergeborene Christ. Er hat die Kraft, nicht zu sündigen. Der andere muss sündigen. Der muss sündigen, der hat keine Chance. Auch wenn er glaubt, er würde jetzt ein ethisch hochwertiges Leben führen. Nein. Nein. Er wird, wenn Druck auf die Tube kommt, wird doch das rauskommen, was drin ist. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Hier nochmal die Warnung. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn wir unserem Hass, wenn wir unserem inneren verderbten Wesen Raum lassen, werden wir sterben. Der Heilige Geist wird uns auf die Länge verlassen. Wenn wir Jesu Blut mit Füßen treten und mutwillig sündigen, haben wir kein weiteres Opfer mehr. Hebräerbrief, lies es bitte. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, wir können den Geist haben und nach dem Fleisch leben, dann werdet ihr sterben. Erst geistlich, der Heilige Geist verabschiedet sich, und dann schließlich körperlich und in die Verdammnis gehen. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlung des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Also verstehen wir, Geschwister, unser Leiden ist, die Handlungen des Leibes zu töten, die Triebe, die Sinne unten zu halten, in der Kraft des Geistes Christi in uns. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Woher weißt du, dass du wirklich gerettet bist? Woher bist du ganz sicher? Nimmst du die Sicherheit, du bist wirklich gerettet? Der Geist Gottes wird es zusammen mit deinem Geist, deiner Seele bezeugen. Ja, du bist ein Kind Gottes. Du wirst Frieden haben bei der Frage. Weil der Geist zusammen mit deinem Geist es deiner Seele bezeugen wird. Du hast Frieden, du bist ganz sicher. Und du darfst Gott bitten, hilf mir, Vater, in der Kraft deines Geistes jetzt das Fleisch unten zu halten, die Triebe, die Sinne, das, was mein Fleisch möchte. Nicht mehr zu schimpfen an der roten Ampel oder an der Bahnschranke, wenn der Zug so lange nicht kommt, sondern zu beten. Nutz doch die Zeit, um zu beten. Wenn einer dir die Vorfahrt nimmt und sagt, Vater, diese arme Seele hat der Teufel wieder benutzt, um mich zu ärgern, ich segne ihn. Halleluja. Halleluja. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, wenn du bereit bist, dein Fleisch leiden zu lassen, damit wir auch mitverherrlicht werden. Unser Leiden ist ja nicht von außen. Unser Leiden ist innerlich. Wir dürfen ja unsere Überzeugung ausleben. Keiner möchte uns töten oder als Fackel, als lebendige Fackel benutzen, weil wir an Jesus Christus glauben. Unser Kampf ist innerlich mit dem Fleisch, unser Leiden. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Die Söhne Gottes sind noch nicht offenbart. Heute sind wir noch Kinder Gottes. Wir sind noch nicht Söhne. Wann werden wir Söhne? Kommt gleich. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Gott hat ja nicht nur die Sünde in Adam und Eva verflucht, sondern die gesamte Schöpfung hat Gott verflucht. Und sie leidet, diese Schöpfung leidet um unseretwegen, weil wir diesen Hochmut des Teufels angenommen haben. Und Gott hat diese Schöpfung verflucht. Vergänglichkeit, was auf ewig hin eigentlich geschaffen war. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt, bis jetzt. Was wird dieser Schöpfung antun? Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, auch wir seufzen, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns und erwarten die Sohnschaft, und da ist das Geheimnis, und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Wir sind heute Kinder Gottes, aber noch nicht Söhne. Die ganze Schöpfung wartet, dass wir offenbart werden. Wann ist es? Wenn wir den Auferstehungsleib haben und mit Christus kommen, um zu regieren. Und dann wird diese Schöpfung befreit vom Fluch. Dann wird dein Katzerl nicht mehr sterben müssen und dein Hundi. Halleluja. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht, Blödsinn. Hoffnung ist was Zukünftiges. Und der Glaube bringt es zustande. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Dazu ist Glaube notwendig. Adam zog die alte Schöpfung mit hinunter in sein Verderben, denn er war ihr Herr und ihr Haupt. Adam, der erste Adam, ist das Haupt der alten Schöpfung. Christus wird alles, was von der neuen Schöpfung ist, deren Herr und Haupt er ist, in die moralische Einheit mit Gott und in das ewige Leben führen. Auch diese Schöpfung wird erlöst werden. Es wird in das ewige Leben führen. Sogar die tierische und materielle Schöpfung, die um des Menschen willen verflucht wurde, 1. Mose 3,17, wird durch Christus befreit werden. Wenn Jesus Christus wiederkommt, mit dir und mit mir, mit unseren neuen Auferstehungsleibern, dann wird die Schöpfung befreit werden, im tausendjährigen Reich schon. Und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böckchen lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein. Und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bärin werden miteinander weiden. Ihre Jungen werden zusammen lagern. Es wird nicht mehr Kampf um Leben und Tod sein. Der Fuchs wird nicht mehr die Gans stehlen müssen. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und der Säugling wird spielen an dem Loch der Viper. Und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wassern, die das Meer bedeckt. Wann? Er spricht hier über das tausendjährige Reich. Wenn wir das verstehen, dann ist alles klar. Nicht heute. Er spricht über das tausendjährige Reich, wenn Christus offenbart wird mit dir und mit mir. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, Römer 8,26. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Wir wissen nicht einmal, was wir bitten sollen. Aber der Geist, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Gebet, wirkungsvolles Gebet, bedeutet doch nicht, dass ich in Hybris mit dem Heiligen Geist als Flaschengeist an der Seite hier Befehle ausrufe. Gebet funktioniert so, ich habe Gemeinschaft mit Gott und sage, Vater, hilf mir, deinen Willen zu erkennen. Jetzt für einen Montag, für dieses Projekt, für diese Veranstaltung, hilf mir, deinen Willen zu erkennen, Vater, und ich bitte dich, dass du mir deinen Willen offenbarst und dass ich dann diesen Willen in Existenz bitten darf, in Existenz beten darf, dass Gottes Wille zustande kommt. Gott tut nichts außer durch uns. Er möchte aber, dass wir um seinen Willen bitten, dass wir seinen Willen freisetzen. Worte haben Macht über Leben und Tod. Und wenn das Worte Gottes sind, haben die Macht. Und Gott, dein Wille geschehe und dein Reich komme. Das ist unser Gebet. Und nicht in satanischer Hybris, Dinge zu befehlen, weil wir sind jetzt Gott. Jesus sagt, er hat nur getan, was er den Vater tun sah und nur geredet, was er den Vater reden hörte. Wie können wir sagen, nee? Hat Jesus den Heiligen Geist gehabt? Ja, natürlich. Bei der Taufe im Jordan ist er erfüllt worden vom Heiligen Geist. Und was hat er gemacht? In die Wüste geführt hat er, um vom Teufel versucht zu werden. Wir wissen nicht einmal, wie wir beten sollen. Jemand hat einmal hier in der Gemeinde zu jemandem gesagt, das ist doch kein vollmächtiges Gebet, weil derjenige den Vater gebeten hat, dass sein Wille ihm kund wird, sein Wille passiert. Das ist doch kein vollmächtiges, so betet man doch nicht. Ja, wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wenn uns der Geist Gottes nicht hilft. Wir wissen es nicht, weil das Fleisch in uns mit der satanischen Hybris Dinge will, die Gott gar nicht will. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, und jetzt kommt der Trost von Paulus, Römer 8. Gott sei Dank kommt nach Römer 6 und 7, 8. Gott sei Dank, weil sonst hätten wir wirklich Probleme. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und wenn du irgendeine Position nicht bekommst, und ein Kollege hat die bekommen, danke Gott dafür, weil du weißt, er hat einen besseren Plan. Und segne diese Person, sei doch nicht eifersüchtig. Und vergleiche dich, was der alles nicht kann, was du gekonnt hättest. Wenn Gott dich in der Position haben möchte, dann wirst du die bekommen. Wenn Gott den Hitler beseitigen hätte wollen zu der Stunde, hätte er ihn beseitigt, da braucht er doch uns nicht. Und wir müssen aufpassen, auch diejenigen, die wirklich im Geist Gottes wandeln, die kann der Teufel erwischen. Wir müssen aufpassen, wir brauchen einander. Wir müssen aufeinander Acht haben. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Amen, liebe Geschwister. Halleluja. Halleluja. Lass uns Jesus einen Applaus geben. Halleluja.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.